Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Wir sind ja im Buch Daniel und da gab es diesen mächtigen babylonischen Herrscher, der hieß Nebukadnezar. Und ihr wisst, der Name ist zu lang, um eine kurze Predigt zu machen, deshalb nenne ich den einfach Nebu. Und dieser Nebu, der hatte einen Traum. Wahrscheinlich hat er jede Nacht geträumt, ne? Mit was geht man so, von was träumt man so? Wahrscheinlich immer, meistens träumt man über die Gedanken, die man nachts eben noch kurz vorm Schlafengehen so in seinen Gedanken bewegt. Also Nebu wird wahrscheinlich oft von seiner Herrlichkeit, von seinem Reich, von seiner Macht und Stärke geträumt haben. Aber in dieser Nacht, da hatte er einen Albtraum. Er schreckte auf und er konnte nicht mehr schlafen. Und er konnte dann, wir kennen das vielleicht, wenn wir Albträume haben, boah, das ist schrecklich, wenn man aufwacht, aber irgendwann schüttelt man das ab, ja, und dann geht es weiter. Aber er konnte diesen Traum auch nicht abschütteln. Und so ruft er alle Fachleute seines Palastes zusammen, die, so meinte er, seinen Traum deuten können. Und damit kommen wir zum ersten Punkt. Ich nenne ihn Nebu, der Narr. Und ich hoffe, ihr werdet gleich sehen, warum ich ihn so genannt habe. Also wir lesen mal von Vers 2 oder Vers 3 an, ja, so kamen sie und traten vor den König, diese Fachleute, da sprach der König zu ihnen, ich habe einen Traum gehabt und mein Geist ist beunruhigt, bis ich den Traum verstehe. Hierauf gaben die Chaldäer, das sind also diese Weisen, diese Traumdeuter, ja, dem König auf Aramäisch zur Antwort und tatsächlich im Original ist jetzt ab hier tatsächlich nicht mehr Hebräisch, sondern Aramäisch zu lesen. O König, mögest du ewig leben. Erzähle deinen Knechten den Traum, so wollen wir dir die Deutung verkünden. Der König antwortete den Chaldäern, mein Entschluss steht unwiderruflich fest. Wenn ihr mir nicht den Traum samt seiner Deutung verkündet, so sollt ihr in Stücke zerhauen und eure Häuser zum Misthaufen gemacht werden. Wenn ihr mir aber den Traum und seine Deutung verkündet, so sollt ihr von mir Geschenke und Gaben und große Ehre empfangen. Darum sagt mir den Traum und seine Deutung. Da antworteten sie zum zweiten Mal und sprachen, der König möge seinen Knechten den Traum erzählen. So wollen wir dir die Deutung verkünden. Der König antwortete und sprach, ich weiß nun sicher, dass ihr Zeit gewinnen wollt, weil ihr seht, dass mein Entschluss unwiderruflich feststeht. Wenn ihr mir den Traum nicht mitteilt, so bleibt für euch nur ein Urteil. Denn ihr habt euch vorgenommen, lügenhafte und trügerische Worte vor mir zu reden, bis sich die Zeiten ändern. Darum sagt mir den Traum, damit ich weiß, dass ihr mir auch die Deutung verkünden könnt. Die Chaldäer antworteten vor dem König und sprachen, es gibt keinen Menschen auf Erden, der verkünden könnte, was der König befiehlt. Deshalb hat auch nie irgendein großer und mächtiger König so etwas von irgendeinem Traumdeuter, Wahrsager oder Chaldäer verlangt. Denn die Sache, die der König verlangt, ist schwer. Es gibt auch niemand, der es dem König mitteilen könnte, ausgenommen die Götter, deren Wohnung nicht bei den Menschen ist. Nun, wir erinnern uns ein bisschen vielleicht an Pharao, ne? Der hat ja auch so einen krassen Traum. Der hat den Traum sofort erzählt und wollte dann die Deutung haben, ne? Nebukadnezar ist, könnte denken, ein bisschen schlauer. Aber ich denke, diese Verse zeigen vor allen Dingen eins, das wahre Gesicht Nebus. Was für ein selbstgefälliger, tyrannischer, despotischer, grausamer und willkürlicher Herrscher. Ich denke, natürlich war es schlau von ihm, dass er sagt, ich will nicht nur die Deutung, sondern ihr sagt mir erstmal überhaupt, was ich geträumt habe. Denn nur so kann ich sicher gehen, dass eure Deutung auch stimmt, dass ihr es wirklich drauf habt, ja? Aber dass er dann wahllos alle Weisen umbringen wollte, ob sie jetzt mit der Traumdeutung zu tun hatten oder nicht, ob sie jetzt hier vor ihm standen oder von dem Problem überhaupt noch nichts erfahren hatten. Aus einer Laune heraus, ja aus seiner eigenen Angst heraus, er war ja erschüttert, erschreckt, er war panisch. Und was hätte es ihm geholfen, alle Weisen umzubringen im ganzen Land? Außer vielleicht kurz seinen Frust zu besänftigen. Der Traum, der würde für ihn immer noch ein Geheimnis sein. Ja, er hätte immer noch keine Deutung gehabt. Und alle Weisen, die ihm vielleicht hätten irgendwie helfen können, wären tot. Letztlich würde er an Angst und Sorge um seine Herrschaft weiterleben müssen. Das größte, herrlichste Weltreich, was es bis dahin gab, wir werden das dann noch hören von diesem Standbild, von dem er geträumt hat, ja, dieses Haupt aus Gold. Und das ist der Herrscher dieses Reiches. Klug, ja, aber grausam. Ängstlich und willkürlich. Der mächtigste Herrscher der Welt, in Gottes Augen ein Narr. Das ist sein wahres Gesicht. Nun, ich denke, dieses Geschehen, das lässt sich jetzt nicht eins zu eins auf jeden weltlichen Herrscher übertragen. Aber diese Geschichte, die unterstreicht das Bild, welches die Bibel von gottlosen Herrschern in dieser Welt zeichnet. Wir können auch die anderen Herrscher uns anschauen. Pharao, Augustus, Herodes, auch die kleineren Könige. Es ist ein ziemlich durchgängiges Bild. Und damit gibt uns Gott hier eben nicht nur einen Blick in die Weltreiche, wir werden das gleich noch sehen, durch dieses Standbild, von dem Nebukadnezar geträumt hat, sondern er gibt uns auch einen Blick in das Herz der Herrscher dieser Reiche. Wir können sehen, wie gottlose Machthaber und Parteien und Regierungen sich an ihre Macht klammern, ihre Macht ausnutzen und wer weiß, wie oft Entscheidungen aufgrund ihrer eigenen Ängste treffen. Nun, ich weiß, wir leben Gott sei Dank in einem Land, in dem es Gewaltenteilung gibt. Es gibt sozusagen Kontrollinstanzen, da kann nicht einfach irgendeiner irgendwas machen. Es gibt auch die Möglichkeit zum Widerstand. Ja, wir haben ein Gesetz und so weiter. Und das ist auch gut. Wir können dankbar dafür sein. Aber dennoch sehen wir ja auch, wie unsere Regierung in den letzten Jahren und sicherlich auch darüber hinaus immer wieder Beschlüsse und Gesetze verabschiedet, die, ich denke, nicht nur ihre Gottlosigkeit zeigen, sondern eben auch ihre Angst vor Machtverlust, vor Kontrollverlust. Und die Bibel sagt ganz klar, wir sollen uns unterordnen. Aber wir sollen und wir dürfen eben unseren Machthabern, unserer Regierung nicht vertrauen, jedenfalls auch nicht grenzenlos vertrauen. Wir müssen ihre Entscheidungen kritisch hinterfragen und wir müssen sie dann geistlich beurteilen, um dann eben besonnen und weise reagieren zu können, so wie Daniel es tat. Und das ist mein zweiter Punkt, Daniel der Weise. Ich lese ab Vers 12 weiter. Hierüber wurde der König aufgebracht, so sehr zornig, also dass die Chaldeer, die Weisen, ihm da nicht helfen konnten. Und er befahl, alle Weisen von Babel umzubringen. Und der Befehl ging aus und die Weisen von Babel sollten getötet werden. Und man suchte auch Daniel samt seinen Gefährten, um sie zu töten. Also Daniel und seine Freunde, von denen wir im ersten Kapitel gehört haben, wie toll die waren, wie weise die waren, die haben überhaupt noch nichts davon gewusst. Und wir merken, jetzt beginnen die Probleme richtig. Ja, Kapitel 1, das war eigentlich nur so ein Vorspann. Das war, ich sag mal, nur eine Versuchung, der sie widerstehen mussten. Und jetzt geht es um Leben und Tod. Und dabei geht es noch nicht mal wirklich um Daniels Glauben. Ja, es geht noch nicht mal darum, was er bekennt und dass er jetzt dadurch in die Bredouille kommt. Er wurde ja eben, wie gesagt, nicht vor den König gerufen, er hat überhaupt keine Chance, etwas zu unternehmen. Aber er gehört eben samt seinen Freunden zu dieser Kaste der Weisen und Wahrsager und deshalb muss er hingerichtet werden. Was lesen wir dann? Wie reagiert Daniel? Vers 14, da erwiderte Daniel dem Arioch, dem Obersten der Scharfrichter des Königs, der ausgezogen war, um die Weisen zu töten, mit klugen und verständigen Worten. Er begann und sprach zu Arioch, dem Bevollmächtigten des Königs, warum ist dieser strenge Befehl vom König ausgegangen? Da erklärte Arioch die Sache dem Daniel. Daniel aber ging hinein und bat den König, ihm eine Frist zu gewähren, damit er dem König die Deutung verkünden könne. Also, Daniel reagiert erstmal besonnen, sogar freundlich und voller Weisheit. Und ich glaube, durch die Zeilen können wir lesen, Mensch, hättet ihr mich mal früher gefragt, ja? Es gibt doch einen lebendigen Gott, den ich fragen kann. Jetzt legt euch mal alle hin, schlaft mal eine Nacht drüber und morgen schauen wir weiter. Und dann macht er noch was. Darauf zog sich Daniel in sein Haus zurück, teilte die Sache seinen Gefährten Hanania, Misael, Asaja mit, damit sie von dem Gott des Himmels Erbarmen erflehen möchten wegen dieses Geheimnisses, damit nicht Daniel und seine Gefährten samt den übrigen Weisen von Babel umkämen. Leute, das ist Weisheit. Um Fürbitte bitten. Gebetsgemeinschaft halten, zu beten. Ich kann das nur von mir selbst sagen. Wie viel Zeit verbringe ich damit, mich aufzuregen über manche Verhältnisse, über manche Entscheidungen des Staates? Und wie viel Zeit verbringe ich damit wirklich zu beten, um Weisheit zu bitten, um Erkenntnis zu bitten. Und ich denke, also mir geht es so, dass die Zeit des Gebets immer zu wenig ist. Daniel weiß, dass Gott hier am Handeln ist. Dass Gott seinen Plan hat, das ist ihm völlig klar. Aber er ist ihm verborgen. Es ist ein Geheimnis und nur Gott kann es ihm offenbaren, ihn verstehen lassen. Und hier wird wieder diese große Botschaft des ganzen Daniel-Buches deutlich, auch in der schwierigsten Situation hat Gott die Kontrolle. Und das ist auch eine wichtige Botschaft für uns. Die Zukunft ist auch für uns ein Geheimnis und deshalb ist es oftmals bedrohlich. Wir wissen nicht, was kommt. Wir haben Ängste und Sorgen. Wir sollten uns deshalb mit diesem Gebet an Gott richten. Herr, gib uns Einsicht in dein Handeln, damit wir dann Einsicht bekommen, wie wir handeln sollen, was wir tun sollen. Wir lesen hier Vers 19 weiter. Hierauf wurde dem Daniel in einem Gesicht bei Nacht das Geheimnis offenbart. Da pries Daniel den Gott des Himmels. Daniel begann und sprach, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn sein ist beides, Weisheit und Macht. Er führt andere Zeiten und Stunden herbei. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen die Weisheit und den Verständigen den Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis ist und bei ihm wohnt das Licht. Dir, dem Gott meiner Väter, sage ich Lob und Dank, dass du mir Weisheit und Kraft verliehen hast und mich jetzt wissen lassen hast, was wir von dir erbeten haben, denn die Sache des Königs hast du uns wissen lassen. Also Daniel hat ein Gesicht gehabt, eine Vision gehabt, auf einmal wusste er genau, was der König geträumt hat und er wusste auch, was es bedeutete. Und was ist seine erste Reaktion durch diese ganze Erkenntnis? Nun, oder sagen wir mal, was ist seine Haupterkenntnis in dieser Sache? Gar nicht so sehr der Traum, den durfte er erkennen, sondern er erkennt jetzt noch tiefer, wie herrlich und wie groß und wie mächtig Gott ist. Darüber staunt er jetzt. Das ist jetzt sein Lobpreis. Herr, wie groß und mächtig bist du. Das ist seine Erkenntnis. Nicht die Naturgesetze, nicht die Mächtigen, nicht die Götzen, sondern Gott hat die Kontrolle. Er kontrolliert die Geschichte. Und dafür lobt Daniel Gott und dafür können auch wir ihn täglich loben. Seien die Krisen noch so groß. Er ist der wahre und ewige Herrscher und das wird eben nicht nur durch die spektakuläre Traumdeutung erkennbar, ja, dass er sogar den Traum selbst mitsagen kann, wir werden es gleich hören, sondern eben vor allen Dingen durch das, was der Traum zeigt. Nämlich, dass die Reiche dieser Welt vergehen und Gott sein Reich aufrichten wird. Und damit kommen wir zum dritten Punkt, Christus der König. Und ich lese jetzt ein größeres Stück, lest es ruhig mit, wenn ihr eine Bibel dabei habt, ab Vers 26. Der König antwortete und sprach zu Daniel, dessen Name Belsazar war, du bist imstande, mir den Traum, den ich gehabt habe, und seine Deutung mitzuteilen? Daniel antwortete vor dem König und sprach, das Geheimnis, nach dem der König fragt, können Weise, Wahrsager, Traumdeuter oder Zeichendeuter dem König nicht verkünden. Also quasi, ich kann es auch nicht. Ich bin eigentlich nicht imstande dazu. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Der hat den König Nebukadnezar wissen lassen, was am Ende der Tage geschehen soll. Mit deinem Traum und den Gesichten deines Hauptes auf deinem Lager verhielt es sich so. Dir, o König, stiegen auf deinem Lager Gedanken darüber auf, was nach diesem geschehen werde. Und da hat dir der, welcher die Geheimnisse offenbart, mitgeteilt, was geschehen wird. Mir aber ist dieses Geheimnis nicht durch eine Weisheit, die ich vor allen Lebenden voraus hätte, geoffenbart worden, sondern damit dem König die Deutung bekannt gemacht werde und du erfährst, was dein Herz zu wissen wünscht. Also Gott hat dir diesen Traum gegeben und er hat mir die Deutung gegeben, damit du weißt, was kommen wird, wie es weitergehen wird mit deinem großen Reich. Du, o König, schautest und siehe ein erhabenes Standbild. Dieses Bild war gewaltig und sein Glanz außergewöhnlich. Es stand vor dir und sein Anblick war furchterregend. Das Haupt dieses Bildes war aus gediegenem Gold. Seine Brust und seine Arme aus Silber, sein Bauch und seine Lenden aus Erz, seine Oberschenkel aus Eisen, seine Füße teils aus Eisen und teils aus Ton. Du sahst zu, bis sich ein Stein losriss, ohne Zutun von Menschenhänden, keiner weiß woher. und das Bild an seinen Füßen traf, die aus Eisen und Ton waren, und sie zermalmte. Da wurden Eisen, Ton, Erz, Silber und Gold miteinander zermalmt. Sie wurden wie Spreu auf den Sommertennen und der Wind verwehte sie, sodass keine Spur mehr von ihnen zu finden war. Der Stein aber, der das Bild zertrümmert hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Das ist der Traum. Nun wollen wir vor dem König auch seine Deutung verkünden. Also wir können uns vorstellen, wie Nebukadnezar dort auf seinem Bett immer noch sitzt, die Kinnlade klappt ihn runter, alle anderen genauso so, ne, er kann gar nichts sagen und jetzt bam, gleich die Deutung. Okay, was kommt jetzt? Du, o König, bist ein König der Könige, dem der Gott des Himmels das Königtum, die Macht, die Stärke und die Ehre gegeben hat. Und überall, wo Menschenkinder wohnen, Tiere des Feldes und die Vögel des Himmels, hat er sie in deine Hand gegeben und dich zum Herrscher über alle gemacht. Du bist das Haupt aus Gold. Wow, gibt es einen mächtigeren Herrscher? Boah, gibt es ein größeres Reich? Selbst die Tiere, alles ist dir untergeben. Nach dir aber wird ein anderes Reich aufkommen, geringer als du, und ein nachfolgendes drittes Königreich, das Eherne, wird über die ganze Erde herrschen, und ein viertes Königreich wird sein, so stark wie Eisen, ebenso wie Eisen alles zermalmt und zertrümmert und wie Eisen alles zerschmettert, so wird es auch jene alle zermalmen und zerschmettern. Boah, was für eine Macht, was für eine Power, ja, was für eine grausame Gewalt, aber uneinschränkbar, also keiner kann da was machen. Dass du aber die Füße und Zehen teils aus Töpferton, teils aus Eisen bestehend gesehen hast, bedeutet, dass das Königreich gespalten sein wird. Aber es wird etwas von der Festigkeit des Eisens in ihm bleiben, gerade so, wie du das Eisen mit lehmigem Ton vermengt gesehen hast. Und wie die Zehen seiner Füße teils aus Eisen, teils aus Ton waren, so wird auch das Reich zum Teil stark, zum Teil zerbrechlich sein. Dass du aber Eisen mit Tonerde vermengt gesehen hast, bedeutet, dass sie sich zwar mit Menschensamen vermischen, aber doch nicht aneinander haften werden, wie sich ja auch Eisen mit Ton nicht vermischt. Aber an den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergehen wird. Und sein Reich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende machen. Es selbst aber wird in Ewigkeit bestehen. Ganz so, wie du gesehen hast, dass sich von dem Berg ein Stein ohne Zutun von Menschenhänden losriss und das Eisen, das Erz, den Ton, das Silber und das Gold zermalmte. Der große Gott hat den König wissen lassen, was nach diesem geschehen soll. Und der Traum ist zuverlässig und seine Deutung steht fest. Gott wollte den König die Zukunft wissen lassen. Da steht das Wort am Ende der Tage. Was geschieht am Ende der Tage? Und das ist durchgängig in der Bibel keine Bezeichnung, sagen wir mal, für die letzten Tage, wirklich kurz bevor der Herr wiederkommt, sondern es ist immer eine Bezeichnung für die letzte Zeit, also die Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Jesu. Das sind die letzten Tage. Es geht in diesem Traum um die großen Reiche der Antike, aber letztlich geht es ja dann um diesen Stein, der zum Berg wird. Mag dieses Haupt noch so prächtig gewesen sein aus Gold, dieser Stein wird zu einem Berg, der die Erde erfüllt. So, das ist dann das Reich. Das ist Macht. Darum geht's. Es geht also um das Reich Gottes, welches vom Himmel auf diese Erde kam und seitdem immer weiter wächst. Das heißt, es geht um die Zeit, in der wir jetzt leben. Und was sollte Nebo erkennen? Dass der Gott der Juden der Gott der Welt ist. Und dass er die Reiche dieser Welt in seiner Hand hat. Ja, dass eines Tages Gott selbst sein Reich aufbauen wird und alle Reiche dieser Welt, so groß und mächtig, so stark und herrlich sie sind oder waren, sie werden eben vergehen. Nur das Reich Gottes wird bleiben und alles unendlich viel überragen. Also Nebo, du machst dir Gedanken über dein Reich und über deine Macht. Das ist Gottes Antwort darauf. Und zuerst sieht Nebo also dieses riesige, erhabene und glänzende, aber auch erschreckende Standbild. Boah, die Reiche dieser Welt, Wahnsinn. Aber dann scheinbar kommt er ein bisschen näher oder schaut ein bisschen genauer hin Und dann sieht er, jo, das besteht aus verschiedenen Materialien. Oben hui und unten mehr oder weniger pfui. Und diese verschiedenen Materialien kennzeichnen die verschiedenen Weltreiche der Antike. Und dennoch sieht eben Nebukadnezar nicht vier Statuen, vier Weltreiche, sondern nur eine Statue, weil im Prinzip diese vier großen Weltreiche letztendlich ja nur ein Reich abbilden, denn immer der Nachfolger hat den Vorgänger sich einverleibt. Das erste Reich ist also das Haupt aus Gold, das ist das babylonische Weltreich, es ist ein einiges Reich. Und dann kam ein Nachfolger, er hat sich dieses Reich einverleibt, das war das Medo-Persische Reich. Und dieses Reich kam nicht ganz an den Ruhm von Babylon ran, es war nur noch Silber, aber es war auch erstmal ein einiges Reich, aber es war doch ein Reich mit zwei Armen, ja, die Meder und die Perser. Und auch dieses Reich ging unter oder wurde einverleibt von dem darauffolgenden Reich, und das war das griechische Weltreich. Da kam halt Alexander der Große und hat dieses Ganze alles eingenommen. Aber dieses griechische Weltreich, es zerfiel ziemlich schnell, wir wissen das, ja, es zerfiel zwar in vier Teile, aber nur zwei dieser Teile spielten dann im Nachhinein wirklich eine Rolle, ja, also dieser Leib aus Erz, und dann geht er ja auch noch in die Schenkel aus Erz, letztendlich zwei Reiche, das waren Ägypten und Syrien, die dann eine Rolle spielten. Und dann kam wieder ein Nachfolger und der hat sich das wieder alles einverleibt, und das war das Römische Reich. Und das Römische Reich spaltete sich ja auch dann auf in Ost- und Westrom. Ja, das passt dann mit diesen Beinen überein. Und sie waren aber aus Eisen, sie waren härter als alles vorherige. Es war ein stärkeres Reich, ein expansiveres Reich als seine Vorläufer. Die Beine waren aus Eisen. Aber dann Rom zerfiel. Es gab nicht wirklich einen Nachfolger, wie immer in den Reichen davor, sondern Rom zerfiel in kleinere Königreiche mit mehr oder weniger Macht, mit Stärke, mit mehr oder weniger Verbindung, also mit mehr oder weniger Lose waren die dann miteinander verbunden. Und dann kommt eben dieses Steinchen dahergeflogen. Ja, Vers 34, du sahst zu, bis ich ein Stein losriss, ohne Zutun von Menschenhänden, und das Bild an seinen Füßen traf und das Eisen und auch den Ton, die aus Eisen und Ton waren, und sie zermalmte. Und dann wird das ganze Standbild zermalmt. Und keiner weiß, woher dieser Stein kam, aber er trifft ihn ja auch nur an den Füßen. Was soll jetzt schon passieren? Nun, dieses ganze herrliche, erschreckende Standbild bricht zusammen und verwandelt sich in Staub. Der Wind bläst drüber und daraufhin ist es so, als ob nie irgendetwas existiert hat. Aber dieser Stein, der wird zu einem Berg, der die ganze Welt erfüllt. Ich weiß nicht genau, wie viel Nebo jetzt von dieser Deutung hier verstanden hat. Ich glaube, es war ihm noch nicht klar, dass es nur einen Gott gibt, der alle Macht hat. Wir werden das aus dem Buch Daniel sehen, dass da noch viele Lektionen folgen mussten für ihn, aber dennoch fällt er hier auf die Knie und gibt Gott die Ehre. Da fiel der König Nebukadnezar auf sein Angesicht und verneigte sich tief vor Daniel und befahl ihm, Speisopfer und Räucherwerk darzubringen. Der König ergriff dann das Wort und sprach zu Daniel, wahrhaftig, euer Gott ist der Gott der Götter und der Herr der Könige und ein Offenbarer der Geheimnisse, dass du dieses Geheimnis offenbaren konntest. Nun, liebe Geschwister, wie viel mehr sollten wir diesen Gott staunend anbeten? Denn wir dürfen auf die Erfüllung dieses Traums blicken. In der Herrschaftszeit Rom, da kam tatsächlich ein Stein in diese Welt und dessen Anfang war unbekannt. Ja, er war selbst erstmal unscheinbar, es war nur ein Stein. Und so war das mit Jesus. Der Sohn Gottes war ohne Anfang, weil er vor aller Zeit existierte. Er kam als unbedeutendes Baby in einen kleinen Ort in Bethlehem zur Welt, um dann ein unvergleichliches und ewiges Königreich zu errichten. Und dieses Königreich ist eben nicht mit den Reichen dieser Welt zu vergleichen. Wir wissen, dass dieses Königreich war und ist immer noch ein verborgenes Reich. Wir haben es in der Lesung gehört, die Pharisäer fragten, ja, wo ist es denn jetzt, dieses Reich? Und Jesus sagt, es wird nicht so sein, dass man sagt, auch hier, jetzt geht's los oder da, sondern es ist schon mitten unter euch. In Klammern, weil ich hier bin. Und wir sehen das dann noch in anderen Versen. Jesus ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der aber zum Eckstein wurde, auf dem dann dieses Reich sich aufbaut. Und Jesus sagt selbst, jeder, der auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert werden. Auf wen er aber fällt, den wird er zermalmen. Jesus nimmt also selbst Bezug auf diesen Stein, aus diesem Bild von Daniel, aus diesem Traum von Nebukadnezar. Nun, wir sind Zeugen von der Erfüllung dieses Traums. All diese gigantischen antiken Reiche liegen im Staub. Doch Christi Königreich bleibt und wächst und wird letztlich ewig währen. Und klar, wir wissen, dass sich immer wieder mächtige Weltreiche und Supermächte, so nennen wir die ja heute, erhoben haben und erheben. Aber wir sehen auch, dass keins von ihnen ewig bleibt. Auch heute sehen wir, wie in der Macht sich das Machtgefüge wieder verschiebt und manche Supermächte am Untergehen sind und andere Supermächte neu hochkommen. Aber Christus ist der ewige König. Am Kreuz hat er den Sieg über alle Mächte und Gewalten errungen. Am Kreuz hat er diese Reiche der Welt zerstört, und zwar nicht durch militärische Macht, sondern weil er für unsere Schuld am Kreuz starb. Weil er so den entmachtete, der hinter diesen Weltreichen steht, den Teufel selbst. Wir lesen das zum Beispiel im Kolosser Kapitel 2, 14 und 15. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, alle unsere Schulden, alle unsere Sünden, die ganz klar eins sagen, wir stehen unter Gottes Gericht, diesen Schuldschein. Hier steht, diesen Schuldschein, der die Forderung des Gesetzes nicht, weil wir die Forderung des Gesetzes nicht erfüllt haben, diesen Schuldschein hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und jetzt schaut die Schlussfolgerung. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Die Macht des Teufels, die er letztendlich in seiner Hand gegen uns hat, sogar, mit der er sogar vor den Gott selbst treten kann und sagen kann, sie gehören unter dein Gericht. Die Macht ist unvergebene Schuld. Und Gott und Jesus selbst hat diese Macht aus der Hand des Teufels genommen und ans Kreuz geheftet. Und damit hat er alle Mächte und Gewalten entwaffnet. Christi Königreich wächst überall dort, wo Menschen an ihn zum Glauben kommen. Ja, es wird dieser Berg, der die ganze Welt erfüllt, weil aus allen Nationen und Ländern Menschen zu Christus gehören. Dieses Reich ist immer noch verborgen. Es ist noch nicht in dieser Macht und Herrlichkeit da, wie es mal kommen soll. Aber es ist schon über die ganze Welt verteilt, weil überall Menschen an Jesus glauben. Was für ein Reich! Nicht, weil sie gezwungenermaßen irgendwie ihm folgen müssen, weil sie durch die Obrigkeit dazu gezwungen werden. Nein, weil sie von Herzen an ihn glauben und ihn lieben und zu ihm gehören. Und mit diesem Traum und seiner Deutung und seiner Erfüllung richtet Gott eine konkrete Botschaft an uns. Das ist mein vierter Punkt, das ist sozusagen mein Abschluss, warum wir den wahren König anbeten sollen. Was Gott redet, das ist der erste Punkt, was Gott redet, das geschieht. Was er sagt, das ist wahr. Alles hat sich erfüllt. Versteht ihr, Gott gibt uns sein Wort in der Bibel und wir brauchen dann nicht zu spekulieren, wird sich das wirklich so ergeben? Könnte das wahr sein? Sondern wir können darauf vertrauen und wir können darauf uns stützen, wir können unser Leben darauf bauen. Und noch eine Botschaft liegt in diesem Kapitel. Die Geschichte der Welt liegt in Gottes Hand. Er sieht es nicht nur voraus, was geschieht. Das ist ja oft das, was man denkt. Gott ist einfach der, der alles immer schon vorher vorausschaut. Aber ja, das ist so, aber nicht nur, sondern Gott kann es vorausschauen, weil er die Kontrolle darüber hat. Wenn er nicht die Kontrolle über die Geschichte hätte, dann könnte er es auch nicht voraussagen. Dann könnte irgendwann einer ihn dazwischenfunken. Er könnte eben nicht alles genau kontrollieren, klar. Aber Gott hat die Kontrolle. Das heißt, wir leben nicht in einer Welt, die außer Kontrolle geraten ist oder geraten könnte. Ja, das ist ja manchmal so dieses Empfinden, was wir haben. Hier gerät doch alles außer Kontrolle. Nein, wir leben nicht in einer Welt, in der es außer Kontrolle geraten könnte. Wir leben auch nicht in einer Welt, in der böse Machthaber auf Dauer triumphieren werden. Wir leben in einer Welt, wo Gott mit seinen Absichten ans Ziel kommt. Und darin liegt dann eine dritte Botschaft an uns. Wir haben keinen Grund, entmutigt zu sein. Christi Reich ist ein geistliches und ewiges Reich und wir sind mit Menschen von überall her Bürger in diesem Reich. Ein Ausleger sagt dazu, von diesem wunderbaren Königreich spricht dieses Kapitel. Überhaupt nichts kann das Wachstum dieses Königreichs verhindern und diese Tatsache sollte uns ungeheuer ermutigen. Es hat sich immer gegen allen Widerstand behauptet und es wird sich auch weiterhin dagegen behaupten. Christen können lebendig verbrannt werden, wie es unter Nero geschah. Den wilden Tieren vorgeworfen oder auf Inseln verbannt werden. Sie können in Kerkern eingeschlossen, schrecklich gefoltert oder öffentlich hingerichtet werden. Nichts, was ihnen angetan wird, hält ihr zahlenmäßiges Wachstum auf. Das Blut der Märtyrer erweist sich als der Same der Kirche. Das Königreich wächst und wächst. Ich weiß nicht, ob ihr Marie Durand kennt, ob ihr von ihr gehört habt. Sie lebte von 1711 bis 1776. Sie war die Tochter eines französischen Protestanten, also eines Hugenotten, so nannte man die ja. Die wurden verfolgt, nicht? Und die Schwester eines hugenottischen Untergrundpredigers, die nannte man, das waren die Prediger in der Wüste. Und auch sie selbst war gläubig und letztlich wurde sie, weil sie an einem dieser geheimen Gottesdienste im Wald teilnahm, mit 18, 19 Jahren gefangen genommen und dann für 38 Jahre mit anderen gläubigen Frauen in einen Gefängnisturm gesteckt. Es war ein richtig dicker Turm, super dicke Mauern, im Grund waren das 6 dicke Mauern, das heißt, in diesem Turm war es im Winter sowieso, aber auch im Sommer kalt und feucht und dunkel. Sie schreibt dann in einem Brief: Wir sitzen im schrecklichsten aller Gefängnisse. Wir sind von Schmerzen und Krankheiten gequält, die von extremer Feuchtigkeit und der ständigen Dunkelheit noch gesteigert werden. Nur selten haben wir die Möglichkeit, das natürliche Sonnenlicht zu sehen. Also selten durften sie mal dann auf die Plattform des Turmes. Zumeist sind wir von ständiger Finsternis umgeben. Der Rauch eines kleinen Feuers erstickt uns fast. Für uns Frauen ist es der Schrecken aller Schrecken. Man könnte es auch eine vorzeitige Hölle nennen. Wir führen ein kraftloses Leben, bitterer als der Tod. Einige sind schon mehr als 30 Jahre hier. Das alles müssen wir nur deshalb ertragen, weil wir den Prinzipien unseres Glaubens folgen wollen, dem Kaiser zu geben, was ihm gebührt, und Gott zu geben, was Gott gehört. Dennoch wurde diese junge Frau, die quasi fast ihr ganzes Leben lang dort eingekerkert war, die dann als alte, körperlich gebrochene Frau kurz vor ihrem Tod sozusagen rauskam erst, dennoch wurde diese Frau im Laufe der Jahre immer mehr zur Seelsorgerin, ja zur Predigerin für die anderen gefangenen Frauen. Sie lud sie zum Gebet ein, sie rezitierte Bibel- und Liedverse, sie versuchte zu trösten und ermutigte zum Standhaftbleiben. In diesem Turm ist an einer Stelle in den Fels, in den Stein hineingeritzt, das Wort Resiste, also Widerstand, Widerstehen. Und genau das hat sie gemacht. Und wisst ihr, es gibt viele solcher Zeugnisse von Christen. Und man fragt sich, wie konnten diese Christen so standhaft bleiben? Nun, weil sie zu Christus gehörten. Weil Christus in ihrer Schwachheit mächtig war. weil Christi Reich ein ewiges Reich ist und weil selbst die Pforten der Hölle es nicht überwinden können. Im Gegenteil, der Tag wird kommen, an dem jede Obrigkeit und Herrschaft und Gewalt weggetan wird. Und jedes Knie sich vor Christus, dem wahren König, beugen wird. Und an diesem Tag wird Christus zu denen, die zu ihm gehören, er wird zu uns dann sprechen, kommt her, ihr Gesegneten des Herrn. Und erbt das Reich, das für euch seit Grundlegung der Welt bereitet ist. Amen. Lasst uns zusammen beten. Herr Jesus Christus, du selbst hast uns gesagt, dass wir uns nicht Sorgen brauchen, sondern dass wir zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit streben sollen, und so wird uns alles andere hinzugefügt werden. Herr, vergib uns unseren Kleinglauben, unser ewiges Sorgen und hilf uns dazu, dass wir von Herzen, mit unserem ganzen Leben, mit unserem Besitz, unseren Gaben, die du uns gegeben hast, mit unserer Kraft, dass wir das alles gebrauchen, um nach deinem Reich zu streben, um Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Und so bitten wir dich auch, wenn wir den Samen deines Wortes ausstreuen, dann gib du Gedeihen dazu. Lass nach deiner Verheißung dein Reich wachsen, auch hier in Osnabrück, auch durch unsere Gemeinde und auch in unseren Familien. Amen.